OM HR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Hallo ihr Lieben, heute hört ihr ein Interview mit Dana Pietralla. Sie ist Unternehmensgründerin von Paged und Kognitionspsychologin. Mit ihr rede ich heute über das Thema Neurodiversität. Es geht um die Verantwortung des Arbeitgebers, aber auch Verständnis für seine Position. Es geht um Autismus-Spektrum-Störungen, um Symptomatiken und darüber, wie offen unsere Gesellschaft schon ist und wie offen sie noch werden muss. Mit einem kleinen Blick in die USA, wo das Narrativ gerade zunehmend gefährlich wird. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Viel Spaß! Hallo liebe Dana.
Hallo Marvin, schön hier zu sein. Ich freue mich.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir werden heute über das Thema Neurodiversität sprechen. Und Dana erklärt uns jetzt, warum sie dafür eine geeignete Expertin ist.
Ja, genau. Ich bin eigentlich studierte Psychologin, bin in die Kognitionsforschung gegangen. Das heißt, ich habe mich viel damit beschäftigt, wie denken Menschen, wie nehmen die wahr, wie ist auch die Unterschiede zwischen uns Menschen. Und habe eigentlich auch geplant, in der Forschung zu bleiben, weil ich das Thema Neurodiversität dann auch in meiner Forschung behandelt habe. Habe aber gemerkt, irgendwie ist das nichts für mich. Man forscht zwar an super spannenden Sachen, aber die bleiben irgendwie so ein bisschen in der Forschung stecken und kommen nicht wirklich in die echte Welt. Und dann habe ich mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, was anderes mit meinem Wissen zu machen. Und zwar bin ich jetzt Unternehmerin. Ich habe eine Firma gegründet, Paged heißt die. Und wir sind eigentlich im Bereich Neurodiversity in der digitalen Welt unterwegs. Das heißt, wir beraten und begleiten Unternehmen rund um das Thema Neurodiversität anzugehen bei sich selber, also im Endeffekt eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu inkludieren, vor allem im digitalen Raum zu inkludieren. Das heißt, machen da viele Workshops und Beratungssessions, sind aber auch wirklich hands-on dabei. Also wir entwickeln Tech-Lösungen, um quasi Menschen mit zum Beispiel ADHS, Dyslexie digital zu inkludieren. Und da habe ich mir jetzt schon einige Jahre Wissen angeeignet und ich würde sagen, das ist ein super spannender Bereich, wo eigentlich auch noch gar nicht so viel Wissen in der Gesellschaft zu da ist, meiner Meinung nach. Und deswegen freue ich mich, wenn wir jetzt drüber sprechen.
Ja, genau das ist der Punkt, warum wir das auch tun sollten. Und wer jetzt irgendwie sich schon ein paar Fragen stellt über ein paar Begrifflichkeiten, die hier gefallen sind, wir werden auf jeden Fall nach bestem Gewissen aufklären, was das Thema Neurodiversität, Neurodivergenz, neurotypisch so mitbringt, worüber wir da genau sprechen. Und auch, warum das in der Gesellschaft und in der unternehmerischen Welt vielleicht noch ein paar Berührungsängste mitbringt und was wir da nachzuholen haben. Deswegen ist es jetzt erstmal wichtig, Begriffe zu definieren. Was ist denn überhaupt Neurodivergenz, Dana?
Ja. Neurodivergenz bezeichnet eigentlich, dass es klinische Symptomatik gibt, die wir Menschen haben. Also im Endeffekt kann man da auch von einer Diagnose sprechen, die quasi ja bestimmte Symptome einkategorisieren. Zum Beispiel ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom oder Autismus-Spektrum-Störung oder Dyslexie, um jetzt mal nur so ein paar zu nennen. Das ist im Endeffekt eine Diagnose, die aber unterschiedlich stark bei den Menschen ausgeprägt werden und ausgeprägt sein kann. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt in dieser ganzen Neurodiversitätsbewegung oder in dem Konzept von Neurodiversität, weil im Endeffekt bezeichnet Neurodiversität, dass es ganz normal ist, dass wir Menschen unterschiedlich denken, unterschiedlich wahrnehmen und dann im Endeffekt auch unterschiedliche kognitive Stärken und Schwächen haben. Und dass diese teilweise Symptomatik, die wir haben, die teilweise dann auch in einer Diagnose enden kann, dass das auch ganz normale Unterschiede zwischen uns Menschen sind und wir uns da im Endeffekt auf einem Spektrum alle woanders wiederfinden. Also damit ist jetzt nicht das Autismus-Spektrum gemeint, sondern generell hat jeder von uns unterschiedliche Stärken und Schwächen und im Endeffekt eine unterschiedliche kognitive Vielfalt. Und Neurodivergenz bezeichnet da eben Symptomatik, die wirklich klinisch auffällig ist, also wo dann zum Beispiel eine Diagnose vorliegt.
Ja, das Einzige, was ich da nur noch mal vertiefend ergänzen kann, ist ja, dass genau es geht darum, dass das Gehirn auch eine andere Reizverarbeitung mitbringt. Das hast du ja per se schon gesagt.
Genau.
Und genau dieses Konzept sieht vor, anders als das in der Vergangenheit der Fall war, dort einfach festzustellen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist.
Ja.
Genau. Und
ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz kurz, das nochmal klar zu machen. Ich glaube, das ist ein super auch wichtiger Punkt, weil ich glaube, medizinisch gesehen macht das natürlich Sinn, Menschen in gesund und krank zu unterteilen, auch da allein die Krankenkassen, wer braucht Hilfe, wer kriegt da finanzielle Unterstützung. Aber so, wenn man einfach mal von der Biologie aus betrachtet, die Biologie hat ja uns nicht einfach in gesunde Menschen und kranke Menschen aufgeteilt, sondern jeder ist da irgendwie ein bisschen, der eine hat es ein bisschen stärker ausgeprägt, der andere ein bisschen weniger stark. Und das so ein bisschen als Kontinuum zu sehen, also als Spektrum, ist ein total einleuchtender Ansatz, wenn man mal drüber nachdenkt, weil diese binäre Einteilung in gesund und krank kann eigentlich nicht alles erklären in unserer Welt.
Mhm. Ja, auch das, wir haben das ja schon auch hinsichtlich sexuellen Interessen und Geschlechtern, das Gesetz der Dualität und so. Also ja, da gehen wir ja als Gesellschaft zum Glück gerade dran. Für die einen ist es mühselig, für die anderen unabdingbar zum Glück. Ich gehöre zu Letzteren. Ja, aber wenn wir schon über unsere Gesellschaft und Normen reden, wie weit sind wir denn? Was ist da deine Einschätzung?
Ja, ich würde sagen, wir sind schon in den letzten Jahren ein Stück weit gegangen, das Thema Neurodiversität zu verstehen, auch in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein aufzunehmen. Ich würde aber auch schon sagen, dass wir da noch einige Schritte gehen müssen. Also ich bin als Unternehmerin jetzt schon einige Jahre in dem Feld tätig, habe wie gesagt ja vorher in der Forschung gearbeitet. Forschungsmäßig ist es übrigens auch noch ein relativ neues Thema. Also es ist jetzt noch nicht so, auch in der Forschung sehr alt. Das heißt, da werden auch immer noch neue Sachen in der Forschung rausgefunden, die auch natürlich den gesellschaftlichen Diskurs dann auch unterstützen und weiter füttern. Generell glaube ich aber schon, dass wir einfach noch total viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, wenn es darum geht, was heißt es denn, neurodivers zu sein? Was heißt es denn überhaupt, vielleicht nicht der absoluten Norm zu entsprechen, die jeden Morgen um 8 Uhr zur Arbeit geht, bis um 5 Uhr die Arbeit fertig macht und dann wieder nach Hause geht, sondern im Endeffekt jeder von uns ist unterschiedlich drauf, kann vielleicht mit unterschiedlichen Belastungssituationen anders umgehen, hat eine andere Stresstoleranz, hat auch eine andere Kommunikationsfähigkeit. Also da kommt ja im Endeffekt ganz viel rein. Und ich glaube, sich klar zu werden, dass diese Unterschiede im Endeffekt ganz normal sind. Also ich komme aus Köln und hier sagt man, jeder Jeck ist anders. Und ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut zum Thema Neurodiversität, weil einfach sich klar zu machen, dass wir nicht ein Typus Mensch, gerade vielleicht auch in der Arbeitswelt, schaffen können, der einfach alles perfekt macht, sondern wir alle unterschiedliche Ausprägungen haben, die auch in der Arbeitswelt relevant und wichtig sind, weil jeder hat Stärken und Schwächen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Thema, was wir uns schon nochmal stärker ins Bewusstsein holen müssen und um auch diese eigenen Bedürfnisse auch vielleicht besser im Auge zu haben, weil ich glaube, jeder von uns hat eigene Themen, wo man sagt, da muss ich drauf achten. Bei mir ist es zum Beispiel Thema Erschöpfung. Also ich bin schnell immer auch erschöpft, was sicherlich auch mit meiner Arbeit als selbstständige Unternehmerin zu tun hat. Aber solche Sachen, also dass man einfach sich klar ist, okay, was sind meine Issues, die ich vielleicht auch habe und Muster, die vielleicht auch wo mir Probleme auch bereiten und wie kann ich quasi selber damit umgehen und einfach auch offen in diese Kommunikation gehen, auch mit anderen.
Das ist eine schöne Parallele zum rheinischen Wesen. passt sehr gut rein.
Ja,
Ich habe vorab auch ein Gespräch geführt mit Aaron Wahl. Der ist Praktikant bei OMR, dem eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde. Viel zu spät? Es war spät. Es waren schon viele Jahre vergangen, bis er auch wusste, was er da durchmacht oder woran vielleicht die eine oder andere Sache, die seinen Alltag erschwert, liegt. Und ich habe so ein paar Zitate mitgebracht, die ich ganz spannend fand, die ich mal auch wirken lassen wollte.
Ja, gerne.
auch hinsichtlich der Diagnose sagte er zum Beispiel, dass es darauf ankommt, an welchen Arzt man gerät, dass es immer noch Ärzte gäbe, auch an renommierten Krankenhäusern, die meinen, wenn man emotional sehr sensibel ist oder eher zu viel spürt, dass man kein Autist sein kann. Und das hält er halt für Quatsch. Was sagst du denn hinsichtlich dieser Einschätzung von der Medizin?
Ja, also es ist schlimm, dass Aaron da diese Erfahrung macht, aber ich kann es zu 100% nachvollziehen, weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und ich sehe es auch selber bei, auch vor allem, auch wenn wir jetzt über Medizinerinnen und Medizinern sprechen, dass da immer noch sehr wenig Wissen da ist. Und ich glaube, das ist auch teilweise ein Problem, weil wenn die quote-unquote Experten ja schon noch gar nicht genau wissen, wie sie bestimmte Sachen einkategorisieren, dann kann man ja eigentlich erst recht nicht erwarten, dass die, ich sag jetzt mal, normale Gesellschaft da irgendwie groß zu Bescheid weiß. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr erschreckend, weil gerade beim Thema Neurodiversität, Neurodivergenz gibt es viele Vorurteile und vor allem auch Stereotype, die halt greifen, wie jetzt dieses Beispiel, was Aaron angesprochen hat. Wenn man emotional sehr sensibel ist, dann kann man kein Autist sein, was einfach Quatsch ist. Also da hat er halt vollkommen recht. Und ich glaube, dass das auch vor allem nicht nur den Medizinerinnen und Medizinern selbst anzukreiden ist, sondern auch der Forschung, die dahinter liegt. Bei Autismus weiß ich zum Beispiel auch, dass es gerade jetzt bei den Diagnosekriterien, also ne, wenn man dann wirklich einkategorisiert wird, hat man Autismus oder nicht, dass da zum Beispiel auch viele Symptome bei Mädchen oder bei Frauen einfach gar nicht gesehen wurden, weil das quasi als traditionell weibliche Verhaltensweise einfach abgetan wurde. Und bei Männern oder bei Jungs ist es dann aber aufgefallen, wenn die zum Beispiel irgendwie mit den Haaren spielen. Bei Mädchen war das dann so, ja, das machen Mädels ja so, aber bei Typen oder bei kleinen Jungs ist es dann auffällig gewesen. Also da gibt es wirklich echt krasse Sachen, die man auch aus der Forschung mitbekommen hat, die jetzt zum Glück natürlich auch immer mehr an die Oberfläche kommen, was auch gut ist, weil dann kann man wirklich dagegen steuern, auch als Komitee, die da quasi diese Diagnosekriterien festsetzen. Aber dass es überhaupt so weit kommt, ist ja eigentlich schrecklich. Und ich glaube, wenn wir dann über Vorurteile sprechen, geht es dann nicht nur um das Thema Neurodivergenz, sondern auch natürlich dann zum Beispiel um Geschlechtervorurteile, die dann damit reinspielen. Und da ist noch sehr viel Arbeit, die da vor einem liegt, gerade in der medizinischen Forschung.
Mhm. Ja, natürlich bleiben auch hier wieder Geschlechterstereotype nicht aus. Es war ja zu erwarten. Aber ich finde es interessant. Also es überrascht mich ein Stück weit. Ich finde auch gut, dass du das dann nochmal en Detail aufgeklärt hast, dieses Haare einrollen. Ja, genau, das ist echt mal wieder blendet halt dann diejenigen, die dem wirklich auf den Grund gehen wollen, durch ihre Vorurteile selbst. Dann ist halt die Frage auch, Neurodivergenz, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen, Autismus-Spektrumstörung ist natürlich da schon etwas, was sich vielleicht dann auch in einer intensiveren Form darstellt. Es gibt aber auch so Dinge, du hast Dyslexie zum Beispiel angesprochen. Das ist langsames Lesen.
Genau.
Dyskalkulie, eine Rechenschwäche, Legasthenie. Ist halt, wenn man Probleme hat, etwas zu erlernen, wie Schreiben und Lesen. Oder etwas dann halt umzusetzen. Es sind auch kleine Dinge und das, also dieses, ich nenne es jetzt mal, nee, Leid wäre falsch geclaimed. Diese Symptome, die haben viele Menschen halt, die kommen damit klar. Sie schaffen sich selber halt Möglichkeiten, damit im Alltag umzugehen. Aber dadurch auch wieder, das ist dann interessant, weil so viele ja eigentlich betroffen sind, wo es jetzt nicht direkt diagnostiziert ist, weil man damit zurechtkommt. Alleine deswegen müsste man ja schon einfach mit offenerem Visier an die Sache gehen, aber dem ist ja nicht so. Also sowohl Betroffene als auch die, die es nicht sind, haben nicht abgestimmt, nicht darüber zu sprechen.
Also
woran liegt denn das?
Ich glaube, das ist, das hast du eigentlich gerade nochmal ganz schön gesagt. Also deswegen, da sieht man nochmal dieses Spektrum, auf dem wir alle liegen. Weil ich finde, das Schöne an diesem Thema und warum wir auch mehr darüber sprechen sollten, ist, dass es alle umfasst. Also wir sitzen alle im selben Boot. Also Neurodiversität beschreibt einfach, dass wir alle unterschiedlich sind. Und da sind wirklich auch alle drin. Und ich glaube deswegen, bei vielen Themen, die jetzt in der klassischen Diversity sind, ist dann irgendwie Thema Female Empowerment oder sexuelle Diversity oder Racial Diversity oder was auch immer, da können dann viele Leute sagen, ah ja, ich bin ja nicht betroffen, ich bin ein Mann oder ich bin weiß oder irgendwie so. Das heißt, man könnte immer so einen Schritt zurück machen und einen Grund finden, warum man jetzt sich nicht in diese Diskussion reinbegeben müsste quasi. Aber im Thema Neurodiversität sind wir ja alle dabei. Also das beschreibt einfach die ganz normale, natürliche Vielfalt in unserer Kognition. Und ich glaube, deswegen ist es auch spannend, weil jeder von uns hat ja eigene Sachen, wie du gerade auch gesagt hast, eigene Symptomatik, die man vielleicht mal total gut in den Griff bekommen, weil man weiß, ah ja, ich bin immer ein bisschen tüdelig oder ich bin immer dies, ich bin immer das, ich lasse mich vielleicht leicht ablenken. Da muss man noch nicht gleich ADHS haben, aber wenn es vielleicht extrem ausgeprägt ist, dann vielleicht schon. Und ich glaube, dass man da dann deswegen wirklich viele Menschen eigentlich ansprechen kann, weil man auch im Endeffekt voneinander lernen kann. Also das ganze Thema Neurodiversität heißt jetzt auch nicht so, wenn du eine Diagnose hast, musst du zum Arzt gehen und der verschreibt dir was und dann ist das Thema erledigt, sondern man muss auch bei sich selber anfangen und selber überlegen, wie kriege ich meine eigene Symptomatik in den Griff, welche Stärken habe ich, die ich besser raustragen kann, welche Schwächen habe ich, wo ich vielleicht noch dran arbeiten muss und die ich vielleicht so ein bisschen mehr in den Griff bekommen muss. Genau. Und generell, du hattest, glaube ich, gerade gesagt, warum ist das Thema noch gar nicht so in aller Munde? Das habe ich jetzt so rausgehört bei dir. Ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen, die selber neurodivergent sind, wie jetzt zum Beispiel auch Aaron, dass die eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren oder vielleicht jetzt erst wirklich soweit sind, sei es jetzt, weil sie vielleicht sich selber noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder das bisher noch gar nicht so relevant war für sie, dass das Thema jetzt erst vielleicht diagnostiziert wird, dass sie sich jetzt erst mit ihrer eigenen Symptomatik eigentlich mehr auseinandersetzen, was natürlich eine super Sache ist, also was gut ist. Und ich glaube schon, dass auch unser gesellschaftlicher Diskurs, der zum Beispiel auch stark durch Social Media geprägt wurde, finde ich. Also da gab es jetzt gerade in der Pandemie, gab es da viele, die dann irgendwie ihre eigene ADHS-Diagnose zum Beispiel öffentlich gemacht haben. Und ich finde, das ist eigentlich an sich ein guter Weg. Also klar, man muss auch nichts übertreiben. Also wenn jetzt wirklich jeder Zweite mit irgendeiner Diagnose um die Ecke kommt, ist dann auch vielleicht schwierig. Aber generell dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu geben und einfach wirklich ganz nüchtern und realistisch auf sich selber zu schauen und zu überlegen, okay, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es mir selber besser geht? Und was kann ich auch quasi tun, damit es mir selber besser geht mit meiner Symptomatik? Ist, finde ich, ein super Weg. Und deswegen glaube ich schon, dass das Thema auch nachhaltig viel bewirken wird, auch durch die ganzen Gespräche, die wir jetzt auch führen. Und das ist super schön.
Ja, das ist definitiv zu hoffen. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Unternehmen werfen, jetzt haben wir schon die Gesellschaft so ein Stück weit aufgegriffen und das kann man nicht unabhängig voneinander betrachten. Die wirtschaftliche Komponente sagt uns aber, dass, also die Quelle ist hier die AOK-Versicherung, dass neurodivergente Menschen überproportional arbeitslos sind. Aaron hat sogar gesagt, 80% der Betroffenen seien arbeitslos. Was ist dafür der Grund?
Ja, ich glaube, es liegt tatsächlich an mehreren Sachen. Also zum einen, wir haben es jetzt eigentlich eben schon auch angesprochen, fehlendes Bewusstsein. Also vielen Arbeitgebern ist das Thema immer noch völlig fremd. Also das sehen wir auf jeden Fall auch in unserer Arbeit mit Unternehmen. Viele, gerade vielleicht auch die traditionelleren Unternehmen, die sind mit dem Thema einfach noch nie so wirklich in Berührung gekommen. Und die sehen vielleicht teilweise auch immer noch, ich habe es auch gehört, irgendwie ADHS als Kinderkrankheit, wo man dann denkt, ach, das ist doch dieser Zappel-Philipp, der irgendwie dann nicht zur Ruhe kommt. Und die zum Beispiel gar nicht wissen, dass das ADHS auch erwachsene Menschen betrifft. teilweise werden da Diagnosen vielleicht auch nicht für voll genommen oder die werden einfach auch vielleicht nicht verstanden, was das bedeutet. Also deswegen ist auch Thema dann Aufmerksamkeit, Awareness schaffen da eigentlich total wichtig. Und gerade, glaube ich, beim Thema Einstellung, also wenn es dann wirklich um das Thema Menschen zu rekrutieren geht, glaube ich schon, dass wenn die Bewerberinnen und Bewerber da ihre Diagnose vielleicht auch öffentlich machen direkt, was ich gut finde, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, die da einfach auch noch Berührungsängste haben, die vielleicht auch nicht wissen, was heißt das jetzt, wenn ich eine Person mit Autismus anstelle? Was heißt das, wenn ich eine Person mit Dyslexie anstelle? Die muss aber eigentlich, weiß ich nicht, Pressetexte schreiben oder was auch immer. Da ist dann, glaube ich, auch viel vielleicht Vorbehalte, wie gesagt, auch Vorurteile. Das heißt, dann will man da vielleicht sich auch nicht reinbegeben. Das ist eine Sache. Zum anderen aber auch, und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, neurodivergente Menschen begleitet ihre eigene Symptomatik ja eigentlich schon ihr ganzes Leben. Das heißt, die haben schon seit Kleinkind auf oder seit Kindesalter im Endeffekt diese Verhaltensweise, die vielleicht noch gar nicht wirklich so überhaupt auch zur Oberfläche gekommen sind. Das heißt, vielen Menschen sind ihre eigenen Muster auch gar nicht wirklich so bewusst und die eigenen Probleme, die man im Arbeitsalltag mitbringt oder die vielleicht dann auch im Arbeitsalltag einfach zu Reibereien führen, die man weiß gar nicht, warum die da sind. Und ich glaube, wenn man beides zusammennimmt, also wirklich dieses eigene Unwissen, weil man ist ja sein ganzes Leben schon so, und das Unwissen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dann kommt es eben auch zu Missverständnissen, zu Reibereien und dann kann sich natürlich eben auch auf Frust aufbauen. Ich hatte da ein Unternehmen, das wir begleitet haben, da waren die Fronten total verhärtet. Also da hat dann der Chef hat zum Beispiel dann gesagt, ja, ich habe das und das x-mal gesagt, so es findet einfach keine Verhaltensänderung statt. Das heißt, er war sehr frustriert. Und die Arbeitnehmerin hat dann gesagt, ja, ich tue alles, was ich kann, ich mache aber alles falsch. Also, und dann ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man dann sieht, okay, es ist schwierig, wenn von beiden Seiten, und deswegen, ich will es auch wirklich beide Seiten dann auch wirklich da so benennen, wenn von beiden Seiten einfach dann vielleicht nicht genug kommt, die Gegenseite zu verstehen oder auch sich selber zu hinterfragen, also beides dann. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall natürlich dann, muss jeder eigentlich seine Sachen mit in den Griff bekommen und seine Sachen auch adressieren. Und ich glaube, da zum Beispiel, so wie Aaron es auch gemacht hat, sich zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit meiner Symptomatik, ich gehe zum Arzt, zur Ärztin, lass mich diagnostizieren und guck, was mir helfen kann. Also sei es jetzt durch Verschreibungen zum Beispiel, bei ADHS kannst du zum Beispiel Ritalin nehmen, oder sei es auch eben durch eigene Verhaltensweisen, die ich ändern kann, also zum Beispiel Timeboxing machen, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren oder wirklich alles aufschreiben, was man irgendwie nicht vergessen darf, dass man sich da irgendwie besser konzentrieren kann. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und ich glaube, da wirklich beides mit im Blick zu haben, ist ein wichtiger Faktor, dass wir eben dann nicht an die 80%, an den 80% kratzen, wo man sagt, 80% der neurodivergenten Menschen sind arbeitslos. Und ja, auf der anderen Seite natürlich bei den Arbeitgebern auch noch extrem viel Awareness, die geschafft werden muss. Und deswegen sind wir hier und deswegen glaube ich auch, dass das eigentlich in den nächsten Jahren auch nochmal deutlich besser wird.
Ja, man muss, du hast es jetzt auch schon oft betont, Vorurteile ablegen. Arbeitgeber scheuen sich natürlich dann auch davor, neurodivergente Menschen, denn vor allem im Bereich, also im intensiveren Bereich, wo dann halt auch teils, zum Beispiel jetzt bei der Autismus-Spektrum-Störung, das ist ja dann, da wird einem ja eine Schwerbehinderung, eine geistige Schwerbehinderung attestiert. Da haben dann halt Arbeitgeber Sorge, dass eben diese Leistungsbereitschaft der Norm, was ist das überhaupt, ne? Also die Frage stellt sich da, dass die nicht eingehalten werden kann, ne? Und dann natürlich soziale Interaktion und so weiter, also einfach Berührungsängste dabei, und das ist ja dann irgendwie die Ironie, wachsen wir ja alle damit auf, weil, wie eingangs besprochen und die ganze Zeit betont, wir sind damit selber konfrontiert, wir sind damit ständig umgeben in unserem Alltag, merken es teilweise nicht. Und deswegen, wir sind da eigentlich schon erfahren, wenn man so will. Nur wir lassen uns, wir haben uns gedanklich noch gar nicht damit befasst und darauf eingelassen. Und für mich war dieses Gespräch mit Aaron auch total wertvoll. Es hat mich auch persönlich berührt, weil die ersten zwei Ausbildungen sind quasi auch dadurch gescheitert. Erst hat er einen Chef, der total empathisch war, mit dem er klarkam. Dann wiederum einen, der ihm dann vorgeworfen hat, ihm nicht in die Augen gucken zu können. Also um das jetzt mal auf wirklich kleinste Interaktionsbeispiele runterzubrechen, eine direkte Art und Weise zu haben, also eben nicht dieses soziale Gespür hier und da. Er sagt sich auch zum Beispiel eine Smalltalk-Schwäche nach, kann er gar nicht haben. Das sind alles so Sachen, es ist völlig okay, aber dann muss man vielleicht eben einfühlsam nachfragen, was hier Sache ist und nicht dann mit Vorwürfen die ganze Situation auf ein Niveau bringen, das wirklich gar keinem weiterhilft und jemanden dann sogar dazu führt, seinen Beruf aufzugeben, weil er sich sozial so unter Druck oder dann alleine gelassen fühlt, weil man ihn einfach nur in die Ecke setzt und sagt, du, ich kann mit dir nichts anfangen. Und da fängt es schon an. Das ist nicht nur ein, also du kannst demjenigen nicht einfach sagen, du hast einen blöden Charakter, sondern setz dich mal mit dem aktiv auseinander. Und das sorgt dann auch dafür, dass solche Menschen wie Aaron tatsächlich nochmal in psychische Behandlung gehen müssen. Weil sie sich missverstanden fühlen, weil sie gar nicht wissen, woher das jetzt rührt. Und das ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen. Nicht vorwerfen, unterstützen, sonst verlieren wir die. Und natürlich sind die dann auch für den Arbeitsmarkt nicht mehr verfügbar, weil sie da, weil sie sich ja auch gar nicht willkommen fühlen, schlechte Erfahrungen gemacht haben, teilweise Traumata, es ist auch möglich, dass sie das viel intensiver spüren, ne? Als jetzt eine Zurückweisung, also als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zurückweisung kriege. Ich weiß das vielleicht dann irgendwie nochmal einzuordnen oder versuch's, aber die sind auf einer ganz anderen Art und Weise gescheitert, gegebenenfalls, so wie in dem Fallbeispiel. Deswegen habe ich das jetzt nochmal ganz kurz aufgerollt. Das ist nämlich sehr wichtig, auch Beispiele aus der Praxis zu kriegen, finde ich immer. Du bist Expertin auf dem Gebiet, ich habe mich da irgendwie zumindest informiert, was Sache ist, aber am Ende das von Menschen zu hören, die wirklich betroffen sind, das macht immer den Unterschied. Genau, und das ist nochmal ganz wichtig zu wissen. Und deswegen auch der Aspekt jetzt der Ausgleichsabgabe, was ja nochmal einen Reiz darstellen soll für Unternehmen. Also die Ausgleichsabgabe zahlen Unternehmen ab einer bestimmten Größe, die eben keinen Menschen mit Schwerbehinderung eingestellt haben. Und diese Summe geht dann in einen Topf und der wird dann wiederum verteilt für eben die Unternehmen, die sich dann aktiv engagieren, Menschen mit Schwerbehinderung eingestellt haben und dementsprechend in eine gewisse Barrierefreiheit investieren können mit dem Geld oder sollen vielmehr. Kannst du uns gerne nochmal einen ganz kurzen Exkurs, falls ich jetzt was vergessen habe, hinsichtlich der Ausgleichsabgabe geben und zu dem Fakt, dass jedes vierte Unternehmen lieber die Ausgleichsabgabe zahlt, als Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen?
Ja, ich glaube, das hast du schon total super auf den Punkt gebracht. Es ist eigentlich total erschreckend. Also genau, jedes vierte Unternehmen hat keinen Menschen mit Schwerbehinderung eingestellt und muss dann im Endeffekt als Folge die Ausgleichsabgabe zahlen. Das ist dann je nach Unternehmen unterschiedlich viel. Und vielleicht nochmal zu dem, was du vorher gesagt hattest, was, glaube ich, dann auch Unternehmen nicht wissen und warum sie dann auch eher bereit sind, die Ausgleichsabgabe zu zahlen. Wir reden über Schwerbehinderung, das ist quasi das eine. Und Neurodiversität oder Neurodivergenz ist ja im Endeffekt ein Teil davon. Also wenn du zum Beispiel Autismus-Spektrum-Störung hast, kannst du dich als deine Schwerbehinderung geltend machen, beziehungsweise es gibt den GDB, also den Grad der Behinderung. Und je nachdem, wie stark deine eigene Symptomatik ausgeprägt ist, wirst du da quasi einkategorisiert und dann hast du da quasi dann eine Zahl, die dann quasi deine Schwerbehinderung angibt. Und das ist übrigens, also das ist vielleicht echt ganz spannend, da auch mal selber sich einzulesen, weil Das ist Color, Autismus zum Beispiel, ADHS, Dyslexie. Also da gibt es wirklich total viele Symptomatiken, die da wirklich auch reinspielen. Also es sind jetzt wirklich in diese Neurodiversität, es ist aber auch viele psychische Sachen. Also wenn du Depressionen hast, selbst wenn du Migräne hast, kannst du das geltend machen, wenn du da starke Migräneattacken quasi hast. Also das ist eigentlich ein total interessantes und auch wichtiges Thema, weil das wirklich alles umfasst, wo man als Mensch irgendwie Probleme haben könnte und vielleicht auch wirklich struggelt. Und das kann man dann geltend machen. Dann im Endeffekt natürlich auch, du hast dann im Endeffekt bestimmte Vorteile, je nachdem, wie in welche Kategorie du quasi reinfällst. Also das ist nochmal ein Thema für sich, müssen wir jetzt nicht weiter noch drüber sprechen. Ich glaube aber, was generell bei diesem Bereich wichtig ist, wenn wir jetzt nochmal über das Thema Neurodivergenz und Neurodiversität sprechen, was Unternehmen nicht wissen, ist, dass nichts mit verminderter Intelligenz zu tun hat. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass man da wirklich das sich klar macht. Neurodiversität hat was mit den Unterschieden in einer in der eigenen Denk- und Verhaltensweise zu tun, die nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Also wie du es eben gesagt hast, man kann das auch an so ganz kleinen Beispielen dann sehen, kann einem nicht in die Augen gucken oder ist irgendwie immer so aufgedreht oder was auch immer. Genau, kann vielleicht soziale Interaktionen nicht so gut lesen, aber es hat nichts mit verminderter Intelligenz zu tun. Und ich glaube, dass das auch das Schlimme ist, dass Unternehmen das vielleicht denken und dann sagen, okay, bevor ich jemanden mir ins Unternehmen hole, der vielleicht nicht die Arbeit, die ich ihm oder ihr gebe, adäquat bewerkstelligen kann, lasse ich das lieber ganz, traue mich nicht an das Thema ran und zahle dann lieber die Ausgleichsabgabe. Und das Kuriose ist, und jetzt kommt wieder ein Beispiel, was ich mit einem Unternehmen hatte, das wir begleiten. Wir hatten mit einem Unternehmen gesprochen, mit der Führungsebene. Die haben uns eben angesprochen, haben gesagt, ja, wir zahlen auch hohe Ausgleichsabgaben. Wir finden keine guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die quasi jetzt hier in unser Team passen, aber die im Endeffekt auch diesen Kriterien der Schwerbehinderung entsprechen. Ihr müsst uns da irgendwie helfen. So, wir wissen nicht, wie wir das machen können. So, und dann haben wir Workshop und Sessions angeboten bei dem Unternehmen. Und nach einem Workshop, was wir quasi dann mit einer großen Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte, hat sich gezeigt, wir hatten da eine anonyme Umfrage durchgeführt, dass das Unternehmen eigentlich genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Beispiel Autismusdiagnose haben, ADHS-Diagnose, Dyslexie, ne, also alles, was in diese Neurodiversität-Richtung geht. Das heißt, das Unternehmen hat eigentlich diese Quote erfüllt, weil aber diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Diagnose nicht öffentlich gemacht haben und auch gut darin sind, das nicht zu zeigen. Sie wirklich gelernt haben, das immer so ein bisschen zu masken, nennt man das, also die eigene Symptomatik so ein bisschen zu verstecken. Ist das im Endeffekt, ist da diese festgefahrene Situation passiert, dass das Unternehmen weiter die Ausgleichsabgabe zahlt, obwohl das Unternehmen eigentlich die Quote erfüllt und die Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Behinderung oder eine Schwerbehinderung haben, eigentlich angestellt sind, die aber das nicht kommunizieren, weil da eben auch immer noch dann Vorbehalte sind und man sich vielleicht nicht traut, das öffentlich zu machen. Das heißt, das war eigentlich total schwierig, weil wir wussten jetzt, es gibt diese Menschen, wir wissen nur nicht, wer es ist, aber das Unternehmen kann diese Ausgleichsabgabe, muss sie dann trotzdem natürlich weiter zahlen, weil wirklich nicht gemappt werden kann, okay, wer von diesen Personen ist denn hier die Person, die quasi zum Beispiel jetzt eine Schwerbehinderung hat. Und das ist eigentlich total, das ist total schrecklich, weil dann kann man eigentlich wirklich sehen, das Unternehmen zahlt Geld, was stattdessen vielleicht wirklich in Workshops, in irgendwelche Programme gesteckt werden kann, um diesen Menschen vielleicht noch die Arbeit zu erleichtern, auch vielleicht Tools an die Hand zu geben, wie der Arbeitsalltag besser gestaltet werden kann. Weil aber dieses Stigma so groß ist, ist das einfach so ein Tabuthema, was nicht wirklich so angesprochen ist. Und man zahlt einfach lieber, sage ich jetzt mal, als dass man da vielleicht auch wirklich mit einer offenen Kommunikation das Problem lösen kann. Und ich glaube, deswegen ist man da so ein bisschen noch in so einer festgefahrenen Situation, wo man wirklich sagen muss, okay, es muss wirklich an allen Ecken und Enden irgendwie das Problem angepackt werden, dass man da, dass man das Problem einfach lösen kann und dass es besser funktioniert.
Ja, das ist in gewisser Weise absurd an sich. Da scheitern wir an uns allen selbst. Ich fand auch bemerkenswert, dass Aaron zum Beispiel gesagt hat, müssen halt eine andere Willkommenskultur schaffen. Erst dann kann man Unternehmen oder sollten Unternehmen auch wirtschaftlich ihren Nutzen daraus ziehen. Also erst eben sich dafür entscheiden, halt Menschen mit Behinderung, mit Schwerbehinderung willkommen zu heißen und dann von diesem Topf, von diesen Subventionen profitieren, sei es hinsichtlich Investitionen in, also jetzt nicht nur der Fahrstuhl, sondern ob das zum Beispiel für dann eben die Gruppe, über die wir hier sprechen, Noise Cancelling Kopfhörer, ganz basic gesehen, kann man alles da rein investieren. Ich möchte ganz kurz auch eine Beispielrechnung vorgeben, die Aaron mir reingegeben hat, weil das fand ich sehr interessant. Das ist sicher auch für die Zuhörenden interessant. Also 39.300 Euro würde ein Unternehmen mit 140 Mitarbeitenden, die keinen Menschen mit Schwerbehinderung eingestellt haben, pro Jahr sparen, wenn sie einen Menschen mit Schwerbehinderung eingestellt hätte. Er setzt gerade so eine Seite auf, bin ich auch ganz gespannt drauf, die Unternehmen dann eine Hilfe ist, von welcher Summe hier wirklich die Rede sein kann. Aber ja, das ist erst der zweite Step. Der erste ist das, was du ausformuliert hast. Aber klar, ich schreibe auf meine Bewerbung nicht, ich bin Legastheniker, weil natürlich habe ich Angst, benachteiligt zu werden, weil mein Konkurrent eben nicht gesagt hat, dass er irgendeine Schwäche hat. Da sollten wir uns alle nochmal hinterfragen.
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal, also wirklich diese Zahlen dann auch vor Augen zu haben, deswegen ja. Super an Aaron, dass er sich da auch so reinkniet. Weil wir sprechen wirklich über Summen, wo man sagt, ey, da kann man wirklich einfach mal, wenn man einen Bruchteil von dieser Summe nimmt, dann kann man da schon ordentlich was machen. So, und das ist eigentlich das Schlimme. Es ist einfach, also lieber zahlt man, als dass man da wirklich mal ein bisschen was in die Hand nimmt und ein bisschen was umsetzt. Und ich glaube, im Endeffekt ist das aber eigentlich trotzdem ein super Hebel, weil das merke ich auch in meiner Arbeit. Geld ist natürlich immer noch das, was Unternehmen am meisten zur Handlung zwingt. Also wenn man wirklich sagt, ihr könnt einsparen oder ihr könnt Gewinne machen oder was auch immer, wenn man das denen wirklich schwarz auf weiß darlegt, so wie Aaron das auch jetzt mit seiner Tabelle macht, mit seinem Tool, ist das dann, würde ich sagen, immer noch das größte Argument für Unternehmen, das wirklich anzugehen. Und es sollte nicht so sein. Es sollte auf jeden Fall natürlich sein, dass man an die Menschen denkt, weil im Endeffekt lebt ein Unternehmen davon, dass Menschen zusammenarbeiten, zusammen kommunizieren. Und das sollte im Vordergrund stehen. Aber gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo überall gekürzt wird und überall geschaut wird, lohnt sich das Programm noch? Brauche ich das noch? Ist natürlich auch die finanziellen Gründe sind da einfach ausschlaggebend, würde ich sagen, für viele Unternehmen.
Ja. Ja. Also, an dieser Stelle gilt es auch festzuhalten, es ist auch nicht immer leicht. Ne? Also man kann nicht nur Verständnis für die eine Seite zeigen und für die andere nicht. Ganz wichtig ist es noch wichtiger, dass man sich auf den Gedanken einlässt und das versucht mit guten Motiven zu machen und hier nicht die finanziellen Aspekte auszunutzen, weil es ist auch so, dass das gut und gerne mal ausgenutzt wird von Unternehmen, dass sie Menschen mit Behinderung einstellen, dementsprechend die Abgabe einstreichen aber irgendwie den nutzlos.
Und sich gar nicht wirklich um die Menschen auch kümmern. Also man hat ja immer auch die Verantwortung, diesem Menschen, sei es jetzt neurodivergent oder neurotypisch, einfach einen guten Arbeitsplatz zu bieten. Also ne, das ist ja eigentlich, sollte selbstverständlich sein. Mal gucken, wohin auch die Reise auch noch geht für Unternehmen, die das Thema jetzt vielleicht auch jetzt ernster nehmen und auch sehen, hey, ich möchte wirklich was ändern, weil es spart Geld und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht es damit besser, wenn ich einfach auch wirklich eine Willkommenskultur schaffe, wo sich jeder wohlfühlt.
Ich sehe das auch in der Öffentlichkeitsarbeit unterrepräsentiert, muss ich sagen, von den Unternehmen, die das machen. Ich kann da jetzt auch ganz kurz mal einen Shoutout an Inclupreneur senden, die eine ganz tolle Arbeit machen, Unternehmen beraten, wie man das eben umsetzen kann, wie man die Menschen betreut, wie man sie in den Arbeitsalltag integriert. Und noch ein ganz kleiner Side-Fact zur Ausgleichsabgabe. Unternehmen schaffen es übrigens auch, jene zu drücken, indem sie quasi Produkte bei Firmen bestellen, die also bei Firmen oder bei zum Beispiel Behindertenwerkstätten zu bestellen, die dort handgefertigt wurden. Also wenn man da rein investiert, drückt man die Auslassabgabe. Aber an dieser Stelle sei natürlich der Zeigefinger erhoben. Ist auch ein sehr fragwürdiges System.
Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch eigentlich vom Konzept her schlimm, dass man dann das Unternehmen sich damit schmücken können, dass sie ja in diesem Bereich so viel machen, aber eigentlich das nur auf dem Rücken von behinderten oder schwerbehinderten Menschen ausgetragen wird, weil wie
die
du gesagt
unterbezahlt
hast,
werden.
Die unterbezahlt sind, genau, und da wirklich auf diese wirklich fragwürdigen Stätten zurückgegriffen wird.
Ja,
ist schwierig.
Voll schwierig. Okay, um das auch jetzt für die Hörenden nochmal zeitlich einzuordnen und für dich, Dana, ich habe jetzt noch zwei Fragen auf dem Zettel. Und zwar zum einen zu dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das jetzt alle umtreibt, das du ja quasi schon längst auf dem Schirm hast, weil du halt ja mit deinem Unternehmensangebot dem entgegenkommst. Also inwiefern kann Paged jetzt nochmal Unternehmen unterstützen und was macht das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz dafür?
Ja, genau. Also vielleicht nochmal kurz zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das BFSG. Das ist ein Gesetz, was seit diesem Jahr im Juli gilt. Das heißt, Unternehmen ab einer bestimmten Unternehmensgröße müssen da quasi ihre digitale Präsenz so aufbauen, dass sie inklusiv gestaltet ist für Menschen mit Behinderung. Da gibt es jetzt einen Gesetzestext, der quasi gilt. Es gibt den European Accessibility Act, das ist quasi EU-weit und das BFSG ist quasi nur deutschlandweit. Wo quasi wirklich Unternehmen in die Pflicht genommen werden, inklusive digitale Lösungen anzubieten. Das heißt, das ist ein Bereich, wo wir auf jeden Fall auch aktiv sind, wo wir Sessions zu anbieten. Mit OMR hatte ich jetzt auch schon eine Session, die richtig spannend war, wo wir Tools entwickeln, mit den Unternehmen im Endeffekt die eigenen digitalen Produkte anschauen und gucken, okay, was können wir denn hier verbessern, dass es wirklich den Richtlinien entspricht. Ich glaube aber generell, da geht es wirklich eben um Menschen mit Behinderung beim BFSG. Thema Neurodiversität und Neurodivergenz ist ein Teil davon und das ist quasi eine Schnittmenge. Also da ist ein Teil in diesem BFSG ist schon drin, gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Kontraste geht, also wie sind die Kontraste auf meiner Webseite, kann ich das gut sehen oder nicht, wenn es um das Thema vielleicht überstimulierende Inhalte geht, überall flimmert was, irgendwo geht immer automatisch was an. Also das sind quasi Sachen, die im BFSG abgedeckt sind, die auch für die neurodivergente Gruppe natürlich wichtig ist. Viele Sachen werden aber vom BFSG nicht abgedeckt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil man darf als Unternehmen jetzt nicht denken, okay, ich habe jemanden beauftragt oder ich habe mein eigenes Tech-Team beauftragt, die eigene Seite inklusiv zu machen. Ich bin jetzt fein raus, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann, um quasi inklusiv für alle Menschen zu sein. So sieht es nicht aus. Im Endeffekt spricht man zwar von Barrierefreiheit, aber eigentlich kann es nur eine Barrierearmut sein, weil barrierefrei, dass man wirklich sagt, hier ist keine einzige Barriere, ist wäre schön, aber ist im Endeffekt das Ideal, was halt angestrebt werden kann. Und so sieht es im Endeffekt eben auch für neurodivergente Menschen aus. Also viele Menschen, die bestimmte kognitive Traits haben, also da bestimmte Symptomatik haben, die werden nicht abgedeckt, nur weil du jetzt als Unternehmen deine Webseite zum Beispiel barrierefrei gemacht hast. Und ich glaube, da einfach weiterzudenken und zu schauen, okay, was kann ich denn machen, um quasi noch darüber hinaus inklusiv zu sein, wirklich Menschen auch selber wirklich die Möglichkeit zu geben, das digitale Environment für dich quasi aufgestellt sein. Das ist, würde ich sagen, der Schritt, der gegangen werden muss. Das machen wir mit Paged. Also wir haben zum Beispiel digitale Tools entwickelt, wo im Endeffekt neurodiverse Menschen sich selber besser ein digitales Nutzungserlebnis gewährleisten können, also quasi selber anpassen können, wie soll die Webseite zum Beispiel jetzt aussehen. Das heißt, wir kümmern uns im Endeffekt dann um ein inklusives digitales Work-Environment für die Menschen. sind aber auch im Endeffekt natürlich für Unternehmen da, um im Endeffekt ein Kontaktpunkt zu sein. Also für Unternehmen, die jetzt gesagt haben, ey, ich habe mich noch nie mit dem Thema Neurodiversität beschäftigt, abseits jetzt von dieser Podcast-Folge zum Beispiel, möchte aber mehr darüber lernen, dann sind wir da und helfen wirklich auch teilweise niedrigschwellig, einfach immer das Thema erstmal aufzuklären. Also das sind wirklich teilweise auch Menschen aus der Chefetage, die eigentlich noch nie vielleicht wirklich mit dem Thema in Kontakt gekommen sind, wo man wirklich sagen muss, hey, damit da wirklich was passiert und das auch wirklich im Unternehmen als Wert gelebt wird, als dass es quasi ein inklusives Environment für jeden Menschen hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten geht, dann muss natürlich auch die Führungsebene da mehr Wissen verhaben und da im Endeffekt auch wirklich als Wert verankern, dass der auch im Endeffekt im Unternehmen gelebt wird. Und das machen wir. Das heißt, da sind wir für Unternehmen da und helfen da, das Thema zu sensibilisieren.
Sehr gut. Cool und wichtig. Doch noch eine kleine Zwischenfrage. Und zwar, und Unternehmen, wie können die denn jetzt dafür sorgen, dass neurodivergente Menschen gerne ins Büro kommen?
Also ich glaube, da ist wirklich Kommunikation eigentlich das A und O. Also ich glaube wirklich, die Grundvoraussetzung ist, dass auch Menschen, die eine Diagnose zum Beispiel haben, da auch offen drüber kommunizieren. Oder wenn sie sagen, ich habe Probleme, weil irgendwie ich habe ein Meeting hintereinander, ich schaffe das einfach nicht, irgendwie das ist für mich viel zu viel, dann muss natürlich auch der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin da gewillt sein, das offen zu kommunizieren. Aber wenn man diese Umgebung hat, wo man das Gefühl hat, hey, ich kann es offen kommunizieren, dann ist das super. Und dann müssen aber auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen da im Endeffekt auch drauf eingehen und wirklich, und das ist leider eine Sisyphus-Arbeit, weil das ist wirklich so ganz individuell, wirklich fragen, okay, was brauchst du? Wie muss denn dein Arbeitsumfeld aufgebaut sein, sowohl digital als auch analog, damit du zum Beispiel jetzt gerne ins Büro kommst? Was brauchst du? Brauchst du den Großraumbüro, wo du wirklich diesen ganzen Stimulus von verschiedenen Menschen brauchst? Gibt es dir Kraft? Oder ist es dir viel zu viel und du bist lieber in deinem stillen Kämmerlein, vielleicht mit Noise-Canceling-Kopfhörern, wo du wirklich dich nur auf dich fokussieren kannst und auf deine Arbeit? Ist es okay, dass wir dir neben einer Mail, einer Slack-Nachricht, einer Asana-Aufgabe, alles weitere, ist das für dich okay oder ist das vielleicht überfordernd, weil du wirklich alle paar Minuten aus deinem Arbeitsflow rausgerissen wirst und da die ganze Zeit Task-Switching betreiben musst, um eine andere Aufgabe jetzt quasi anzugehen? All das sind Sachen, die quasi kommuniziert werden müssen, wo wir natürlich dann auch als Unternehmen helfen, aber wo im Endeffekt auch wirklich Kommunikation das A und O ist, um wirklich auch neurodivergenten Menschen selber ein gutes Arbeitsenvironment liefern zu können, damit die auch im Endeffekt dann gerne ins Büro kommen und dann nicht vielleicht im Homeoffice sitzen und denken, ey, ich pack das irgendwie alles nicht und ich habe vielleicht auch, aber auch gar nicht die, ich habe auch einfach Hemmungen, das Thema anzusprechen, weil das da einfach nicht wirklich da mit offenen Armen auf meine Bedürfnisse dann eingegangen wird. Ne? Genau, deswegen ist da wirklich eigene Bedürfnisse zu kommunizieren und auf der anderen Seite die Bedürfnisse auch ernst zu nehmen und zu adressieren, ganz, ganz zentral.
Ja, Raum zu geben, klar, immer ein großer Punkt. Aber ich wusste gar nicht, dass Großraumbüros einem auch Kraft geben können. Das war mir auch neu.
Ja, doch, also tatsächlich für, gerade wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt fällt man immer so ein bisschen wieder in diese klassischen Symptomatiken rein, aber da ist schon auch teilweise viel dran. Menschen mit ADHS zum Beispiel, die leben schon auch natürlich davon, dass man wirklich dann diesen Austausch hat, dass man mit dem reden kann, das sparken Ideen, also diese Kreativität, die quasi dann wirklich auch gefördert wird, kann hilfreich sein und die Betonung liegt hier auf kann. Also es gibt natürlich auch andere Menschen auch mit ADHS tatsächlich, also selbst wenn du genau die gleiche Diagnose hast, die sagen, ey, es ist viel zu viel, muss jetzt so für mich sein und will jetzt vielleicht mit meinem Hyperfokus einfach jetzt die und die Aufgabe fertig machen. Was natürlich auch legitim ist, ne? Aber natürlich da auch vielleicht Großraumbüro, man hat andere Einflüsse, andere Menschen, die, ne, man kann Ideen austauschen, hat auch sehr viele Vorteile. Deswegen da glaube ich auch nochmal, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur eigene Sachen anzugehen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen. Und dann kann man im Endeffekt gucken, welches Work-Environment das beste für einen ist.
Mhm. Ja, genau. Nicht nur Büro, natürlich auch die Möglichkeit für Rückzug zu geben.
Ja.
Das hat auch Aaron thematisiert. Der meint auch, wenn ich dann irgendwie mal im Büro bin und ich merke nach einer halben Stunde, okay, das ist hier gar nicht akustisch für mich und für das, was ich jetzt hier machen will, geschaffen, dann habe ich von OMR in dem Fall auch das klare Signal, ja, dann geh nach Hause, arbeite dort, wo du am besten das tun kannst. Und er meint auch genau diesen Hyperfokus, den du angesprochen hast, wenn er ein interessantes Projekt hat, ne, dann hat er jetzt letztens erst in zwei Tagen 18 Stunden gearbeitet. Also man muss die Leute natürlich auch vor sich selbst schützen.
Ja, auf jeden Fall.
Sie kennen dann vielleicht auch nicht dieses natürliche Ende. Dann ist halt dieses Engagement. Aber auch da hört man wieder zwischen den Zeilen heraus, wie krass leistungsbereit und leistungsfähig diese Menschen sein können, wenn man ihm das eben bietet, diesen Raum bietet. Und das sollte ja schon Unternehmen motivieren, auch eben sowas zu schaffen, das Angebot zu schaffen, Menschen zu beschäftigen und sie einfach zu fördern. Also der fühlt sich hier zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht Eigenwerbung für OMR machen, aber der sagt, der fühlt sich das erste Mal richtig wohl. Der hat schon viele Arbeitgeber durch und ist da gescheitert, menschlich und an den Herausforderungen, die es da sozial gab. Und deswegen finde ich das auch cool, dass das hier so, dass er das so sieht, ne, und dass ihm da dafür auch die Möglichkeit geboten wird. Zum Schluss nochmal ein kleines heikles Thema. Ich weiß ja auch, dass du in den USA geforscht hast im Rahmen deiner, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, neuropsychologischen
Kognitionspsychologie,
genau. Deswegen, wir haben ja jetzt hier auch schon seit längerem das Thema, das haben wir auch im Podcast schon aufgegriffen, dass Diversity, und dazu gehört das letztlich jetzt auch, immer weniger Investitionen profitiert und generell so in den Hintergrund rückt aufgrund von, Autoritäten wie Donald Trump. Jetzt hat sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gesagt, er möchte Wellnessfarmen eröffnen auf den Menschen mit Autismus, ADHS, Depressionen ohne Medikamente leben dürfen und nur von Luft und guter Nahrung dort dann geheilt werden können. Ja, das in 2025. Sag mir doch erstmal, was du darüber denkst.
Ja, ich würde sagen, da gehen meine Alarmglocken an. Ich meine, auf der anderen Seite setzt das eigentlich das fort, was man von der Trump-Administration natürlich auch leider nicht anders erwartet hat. Also da kommt ja, also war ja in der Pandemie schon so, dass da medizinisch gesehen, ich sage jetzt mal, nicht so viel Wissen vorhanden ist.
Anerkannt wurde, ja.
Ja, ich glaube, also es geht natürlich ja gar nicht darum, Menschen vorzuschreiben, wie sie mit ihrer eigenen Neurodivergenz umgehen müssen. Also das ist im Endeffekt, wenn du sagst, nee, ich möchte zum Beispiel keine, weiß ich nicht, Medikation haben, ich kriege das selber in den Griff und ich mache, weiß ich nicht, ich meditiere und dies und das, ist das jedem selbst überlassen. Natürlich, das geht nicht darum, Menschen irgendwie zu überzeugen, irgendwas machen zu müssen. Aber wenn du selber Issues hast, wenn du selber Struggles hast, die irgendwie deinen eigenen Alltag zu meistern und es gibt Medikamente oder Therapien aus der medizinischen Forschung, die dir helfen, dann ist es ganz eindeutig natürlich fahrlässig, die nicht in Anspruch zu nehmen und erst recht fahrlässig, wenn da von der Regierung so ein Schwachsinn kommt, damit Menschen denken, ah okay, ja dann, nee, dann brauche ich die ja nicht, dann ist ja alles okay. Also das ist natürlich wirklich schlimm. Ich würde aber auch sagen, dass das, also wissenschaftlich gesehen, hatte ich ja am Anfang der Folge gesagt, ist das Konzept der Neurodiversität eigentlich noch gar nicht so alt. Das heißt, es kommen auch jetzt immer neue Erkenntnisse, wie quasi auch Neurodiversität aufgebaut ist, was es bedeutet, ASS, also Autismus-Spektrum-Störung, zu haben. Das, was ich eben angesprochen habe mit den Diagnosekriterien, dass das bei Mädchen das zum Beispiel nicht gesehen wurde, mit den Haaren eindrehen, bei Jungs aber schon. Das sind zum Beispiel alles Sachen, die auch auf neuere Forschung zurückzuführen ist und die total wichtig ist, um quasi dann auch bestimmte neurodivergente Typen einfach wirklich auch zu erkennen und da wirklich auch eine Diagnose quasi dann zu bekommen. Und deswegen ist es natürlich auch schlimm, und das macht im Endeffekt Robert F. Kennedy Jr. ja hier, sich vor der Forschung zu verstecken und,
das kann er gut.
Ja, und sich einfach vor dieser medizinischen Forschung zu verschließen, die aber so vielen Menschen hilft. Also das ist natürlich eine Prämisse, die man aber haben muss, und die hat er und die Trump-Administration halt leider nicht, dass Forschung Menschen helfen kann und helfen sollte. Und da ist im Endeffekt natürlich einfach ja, so ein Gedankengang, das ist alles schlecht und ich weiß es selber besser. Und das ist natürlich, das ist einfach gefährlich. Das ist gefährlich für Menschen, die Hilfe bekommen sollten. Das ist ja, tatsächlich ist ja diese Idee von dem Gesundheitsminister da nicht nur beim Thema Neurodiversität, sondern auch beim Thema Suchterkrankungen ja. Und da ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also wenn du wirklich eine Suchterkrankung hast, brauchst du Hilfe. Und ja, es ist schlimm, dass es so weit kommt, aber ich glaube deswegen umso besser, sich wirklich immer im Klaren zu sein, rational die Probleme zu betrachten, nicht auf irgendwelchen Meinungen sich auszuruhen, sondern auch zur Not wirklich mal einfach selber zu googeln, selber vielleicht in Paper reinzuschauen, was sagt denn die Forschung aktuell, was sagen medizinische Expertinnen und Experten, und wie kann ich mit meiner eigenen Symptomatik auch besser umgehen und dann nicht auf die Meinung von so einem Hampelmann zu hören. Ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, möchte ich auch nochmal betonen. Also man sollte der Wissenschaft auf jeden Fall vertrauen. Was man nicht tun sollte, und das geschieht hier, ist wieder zu klassifizieren, Menschen zu klassifizieren, sie in dem Moment ja auch definitiv zu diskriminieren. Ich kann sie nicht alle auf eine Insel schicken und die Tür zu machen. Quatsch. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier heute besprochen haben, dass wir uns fragen müssen, was ist die Norm, und dass eigentlich alle die Norm sind, alle gehören dazu, dass wir unseren Blick weiten müssen, Menschen, egal mit welchen Behinderungen und Symptomen, ein Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln, und ja, natürlich nebst der medizinischen Auffassung des Ganzen einfach als sozialgesellschaftlichen Aspekt da nochmal einen ganz anderen Blick drauf zu werfen und sich von solchen Narrativen nicht beeinflussen zu lassen, denn das ist das, was gerade in den USA passiert. Das kann man nur kritisch betrachten. So sehen wir es beide, Dana, da bin ich froh drüber. Und deswegen bin ich froh, auch auf welchem Niveau wir hier drüber sprechen,
ja,
und
absolut,
dass dort geschieht. Sicher auch nicht, kann man auch nicht pauschalisieren. Die USA war ist sicher auch in vielen Belangen fortschrittlich, und in einigen Nischen denkt sie das gar nicht so, wie das gerade von der Trump-Administration vorgegeben wird. Aber dennoch ist es sehr wichtig, das nochmal als Negativbeispiel vor Augen zu führen.
Ja, absolut. Und auch, ich glaube, auch so ein bisschen den Zeitgeist gerade einzufangen, dass man, dass da auch viel Unwissenheit kursiert, Vorurteile kursieren, die man dringend hinterfragen sollte, gerade wenn es um diese Sachen geht, die auch die eigene Gesundheit betreffen und die Gesundheit anderer.
Ja, und damit wird operiert mit Vorurteilen, mit ganz alten Quatsch halt, sind keine Männer am Werk, die so Lust haben, sich auf den Zeitgeist einzulassen.
Das ist ja absolut, ja.
Mittlerweile zweifelsfrei. Okay. Dana, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich aufgeklärt.
Mir auch, war super cool. Danke fürs Gespräch, Marvin.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, und ja, alles Gute für dich.
Dankeschön, danke, mach's gut, tschüss.
Du auch, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.